Deutschlandfunk.
Stellt euch vor, ihr geht in den Supermarkt. Es ist kurz vor 18 Uhr, gleich spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren oder es ist Sportschau angesagt, whatever. Der Laden ist voll und gerade als ihr euch ein kühles Spaßgetränk und eine Tüte Chips schnappen wollt, seht ihr, das ist ja doppelt so teuer wie sonst. In dieser Folge geht es um dynamische Preise, um die Frage, ob im Supermarkt bald Preise hoch und runter schießen wie an der Börse und um ein eigentlich unscheinbares Buch über die Entwicklungsbiologie der Fliege, das aber zeitweise 23 Millionen Dollar auf Amazon gekostet hat und einen Fliegenforscher aus den USA mitten in die Welt der Preisalgorithmen katapultierte.
And I thought, oh, this is bizarre. And the prices were weird, right?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
Mein Name ist Gregor Lischka und das ist eine Sprache von meiner Co-Host Bo.
Sag mal, Gregor, wir haben doch vor einem Jahr so eine Folge gemacht zu Aldi, erinnerst du dich ja sicherst zu, ne? Und jetzt bin ich gerade wieder beim Supermarkt und mir fällt hier gerade etwas auf. Nenn's Verschwörungstheorie, wie auch immer, aber hier ist irgendwas.
Bo und ich haben vor gut einem Jahr eine Folge über die Geschichte des Aldi-Äquators gemacht und über einen möglichen Zusammenschluss von Aldi Nord und Aldi Süd. Findet ihr jederzeit in unserem Podcast-Feed oder in den Shownotes. Lasst uns auch in jedem Fall gerne ein Abo und ein Like da. Und jedenfalls scheint Bo dieses Thema Supermarkt nicht so richtig loszulassen, was ja auch irgendwo Sinn ergibt. Es ist ja schließlich der Teil unseres Alltags, an dem uns Preise und allgemein wirtschaftliche Entwicklung oft so zum ersten Mal richtig ins Auge springen.
Also die haben hier seit Jahren immer mehr von diesen ja so eher elektronischen Preisschildern eingeführt. Und ich frage mich da schon, was, wenn die Supermärkte jetzt auch mit dynamischen Preisen anfangen? Kennt man ja irgendwie bei Tickets für Konzerte oder so, aber keine Ahnung. Also mal angenommen, vor 2 Stunden ist ein WM-Spiel losgegangen, jetzt wollen alle Leute Chips und Bier haben, gehen die Preise dann hoch?
Das war erstmal nur ein vager Verdacht, eine lose Themenidee, geboren zwischen Chipstüten und elektronischen Preisschildern und per WhatsApp versandt, aber irgendwie ja auch genau die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt. Denn dynamische Preise tauchen gerade überall auf, bei Konzerttickets, bei WM-Tickets und immer öfter hört man dann auch Abzocke, Algorithmen, die Fans ausbluten lassen, Preise, die steigen, während man noch in der Warteschlange sitzt. Wir haben uns daher auf eine kleine Reise begeben, um herauszufinden, was an diesen Vorwürfen und Verdachtsmomenten eigentlich dran ist. Wir haben auf sonderbaren Wegen mit einem Fliegenforscher aus den USA über die Preismacht von Algorithmen geredet und vorher aber gelernt, Dynamic Pricing ist deutlich älter, als man denkt. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Markt, nicht irgendeinem Markt, ein Markt im Mittelalter. Da gibt es dann den Metzgersmann, der frische Schweinepfötchen feil hält, den kleinen Waisenjungen, der Maronen aus dem Walde gesammelt hat und sie mit einem Karren anbietet. Und dann ist da natürlich auch der Stand eures Vertrauens, der Brotstand, wo ihr schon so manchen Laib für einen schmalen Taler erstanden habt. Es ist nicht viel los auf dem Marktplatz und da ihr natürlich auch nicht wisst, was ein Teams-Call ist, habt ihr Zeit und Geduld mitgebracht. Die Brote kommen euch heute etwas kleiner vor als sonst, also versucht ihr den Preis herunterzuhandeln. Das Gute ist, die Verkäuferin kennt euch, ihr habt zusammen natürlich schon auf Turnieren gedient und am Ende erwerbt ihr einen Laib Brot für 5 eurer schwer erarbeiteten Taler. Und das ist ein fairer Handel, wie ihr findet. Aber dann kommt eine adlige Dame in feingeschnittenen Kleidern von hinten, schubst euch wirsch zur Seite und spricht zur Verkäuferin.
Ey, ich muss ganz schnell los. Was letzter Preis?
Hallo Bo übrigens. Charmant wie immer. Und nun kann es tatsächlich sein, dass Bo für ihren Leibbrot mehr bezahlt als ihr. Weil die Verkäuferin den Eindruck hat, Bo steht unter Zeitdruck und ist vielleicht ja bereit, mehr zu zahlen. Und das, werte Hörerinnen und Hörer, das ist schon so etwas wie Dynamic Pricing.
Oder wie ich eher sagen würde, Abzocke.
Also, ihr merkt, Dynamic Pricing gibt es schon eigentlich sehr lange. Dass sich Preise für Endverbraucher nämlich jederzeit ändern, je nach Interessent, Tageszeit, Nachfrage oder Lagerbestand, das ist fast so etwas schon wie der Urzustand der Preispolitik.
Aber irgendwann haben wir diesen Urzustand gezähmt. Und das ist auch der Grund, warum uns dieses sehr ursprüngliche Konzept heute vergleichsweise neu vorkommt. Die Markenartikel treten auf den Plan. Die Brands.
Branded kommt ja davon, dass Rinder kriegten einen Brand und daher kommt ja diese Brand und dann die Marke. Und das Markenversprechen war ja, dass man dieses Produkt zu einer konstanten Qualität jederzeit an jedem Ort und dann auch zum gleichen Preis optimalerweise kaufen kann. Also das ist nicht immer so in der Menschheitsgeschichte. Sicherlich war es früher viel mehr Aushandlung. Aber dann vor allen Dingen eben die Markenartikel haben und der Massenkonsum sicher dafür gesorgt, dass eine effiziente Abwicklung des Verkaufs nur durch feste Preise passieren kann.
Das ist Michael Schleusener, Professor am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Niederrhein, Fachgebiet Pricing. Und dass er irgendwie einen Spleen für Preise hat, das hört man auch definitiv raus.
Natürlich sind Preise spannend und auch viel vielschichtiger, als man das so denkt, denn es ist jetzt ja nicht nur die ökonomische Wirkung, also ich habe weniger Geld in der Tasche, kann mir weniger leisten, sondern auch die psychologischen Aspekte sind halt sehr relevant.
So als Sparfuchs kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Naja, dass wir als Konsumenten in immer mehr Bereichen irgendwann festen Preisen begegnet sind, das hatte nämlich auch eine entlastende Funktion. Man muss nicht ständig vergleichen, grübeln, abwägen. Man hat nicht das Gefühl, ey, vor 10 Minuten war das doch viel günstiger oder, sorry, hat der andere das gerade billiger bekommen als ich? Klingt banal, ist es aber nicht. Denn dieses Vertrauen in den fixen Preis ist die Grundlage dafür, dass wir in sehr vielen Bereichen unseres Lebens überhaupt entspannt einkaufen gehen können.
Aber dann gab es irgendwann auch wieder einen Shift. Und zwar bei den Airlines. Die hatten lange auch fixe Standardtarife. Wer von LA nach New York meinetwegen fliegen will, der bezahlt $50. Punkt. Aber dieses Prinzip ist ja eigentlich ziemlich ineffizient. Für manch eine Zielgruppe ist der Standardpreis zu teuer. Die bleiben dann im Zweifelsfall daheim und Sitze im Flugzeug bleiben leer. Und von anderen Zielgruppen wiederum könnte man ja vielleicht auch deutlich mehr verlangen. Zum Beispiel von den Geschäftsreisenden, die Sonntagabend so oder so in den Flieger nach New York City müssen, weil Montagmorgen oft ein wichtiges Meeting wartet. Und weil in den 70er Jahren dann der elektronische Datenaustausch an Fahrt gewinnt, erlaubt dieser technische Fortschritt dann American Airlines das sogenannte Yield Management einzuführen, also Ertragsmanagement. Ein System, das Sitzplätze je nach verbleibender Kapazität, Buchungszeitpunkt und Nachfrage unterschiedlich bepreist.
Also man hat zwei Ziele. Ich will die Kapazität voll haben auf der einen Seite. Klar, ein leerer Sitz bedeutet kein Umsatz, kein Deckungsbeitrag, kein Gewinn. Ich will aber auch nicht, dass der Flieger voll ist mit Leuten, die zu wenig bezahlen. Und das ist dieses Grundprinzip der Airlines. Und das, also ist es schon sehr alt.
Ja, das Ergebnis, das kennen wir ja alle heute. Wer fliegt, wenn alle fliegen, zahlt mehr. Aber wer Raubbau an sich selber betreibt und Mittwochmorgens um 4 einen Flieger nimmt, in dem noch Kaffers frei sind, der hat vielleicht Glück und zahlt weniger. Gleiches Prinzip gibt es ja auch bei der Bahn.
Genau dieses Prinzip hat sich nämlich auf immer mehr Bereiche für uns Endverbraucher ausgebreitet. Und zwar auch, weil die Unternehmen über immer bessere Technik dafür verfügen. Im Herbst 2024 kündigen zum Beispiel Oasis ihre lang ersehnte Reunion-Tour an. Fans loggen sich dafür online ein, um an Tickets irgendwie zu kommen und warten dann stundenlang in der digitalen Schlange. Der angekündigte Ticketpreis 148 Pfund.
Ey Gregor, also der innere Sparfuchs, der kriegt schon wieder Puls bei dem Preis.
War halt natürlich auch eine kleine Sensation, diese Reunion-Tour. Was viele dann aber nach Stunden des Wartens sehen, als sie dann ihr Ticket endlich über den Browser kaufen können, der Preis, der hat sich verändert. Und zwar teilweise mehr als verdoppelt oder sogar vervierfacht.
Frechheit.
Der Algorithmus hinter dem Ticketverkauf hat anhand der Datenströme nämlich die Nachfrage erkannt und die Preise entsprechend angepasst. Also man sieht, Dynamic Pricing ist ein ziemlich mächtiges Instrument. Und dieses Instrument in Händen von einem quasi Monopolisten kann dann natürlich auch sehr preistreibend wirken, wie es zum Beispiel bei Ticketmaster in den USA oder gerade ja auch bei der guten alten FIFA kritisiert wird.
Ja, und wie man dieses Instrument aber auch aus Endverbrauchersicht und sogar aus Umweltsicht zum Positiven nutzen kann, das sieht man zum Beispiel ganz gut am Strommarkt. Wenn nachts kaum jemand Strom verbraucht, aber gleichzeitig super viel Wind weht und dadurch günstiger erneuerbarer Strom im Überfluss vorhanden ist, dann können Menschen mit E-Auto vor der Tür und einem dynamischen Stromtarif sagen, jetzt lade ich, die Preise sind niedrig. Wenn aber kein Wind weht und teure fossile Brennstoffe die Stromproduktion gerade teuer machen, dann wartet man vielleicht noch mal ein paar Stunden mit dem Laden und läuft, ich weiß es nicht. In dem Fall sind dynamische Preise ein Glücksgriff für den Geldbeutel und natürlich fürs Klima.
Man kann also sagen, Dynamic Pricing ist an sich nicht nur ziemlich alt, sondern auch weder gut noch böse. Es ist halt ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das durch die moderne Datenverarbeitung auch immer präziser und effektiver geworden ist. Der Fahrdienstvermittler Uber kann zum Beispiel die Preise für Fahrten dynamisch anpassen, anhand der Live-Daten des Verkehrs, dem Verhältnis von freien Fahrern zu Fahrgästen oder auch zum Beispiel anhand von externen Ereignissen, wie zum Beispiel einem Fußball-Event oder ähnlichem. Ein Stück weit haben wir uns da daran ja auch mittlerweile fast schon gewöhnt. Die Frage ist nur, was passiert, wenn dieses Werkzeug in Bereiche vordringt, wo es bisher nichts zu suchen hatte?
So nämlich, zum Beispiel im Supermarkt. Ihr erinnert euch an meine Sprachnachricht bzw. meinen spontanen Verdacht, meine gefühlte Entrüstung im Supermarkt. Wozu führen die denn sonst diese elektronischen Preisschilder ein? Sorry, also wenn das nicht dafür ist, dass die quasi in Echtzeit und je nach Marktlage die Preise für meine Erdbeeren hoch und runter schießen lassen, sorry, wofür sonst?
Tatsächlich hat uns Rewe auch geschrieben, dass sie seit 2013 damit angefangen haben, ihre Märkte mit diesen Preisschildern auszustatten und mittlerweile 85% aller Märkte über diese Technologie verfügen. Und bei Lidl sind bereits alle Filialen komplett mit digitalen Preisschildern ausgestattet.
Aha, aha.
Also Rewe schreibt, rund 3200 von bundesweit 3800 Rewe-Märkten haben aktuell digitale Preisschilder. Aber dann schreibt Rewe halt eben auch, dynamische Preisanpassungen innerhalb eines Tages gibt es nicht und sind nicht geplant. Und da hat die PR-Abteilung von Rewe sogar ein Ausrufezeichen ans Ende dieses Satzes gemacht. Also da war der Wunsch groß, eine Message rüberkommen zu lassen. Rewe will erklären, dass man die digitalen Schilder schlicht und einfach deshalb nutzt, weil man dadurch weniger Arbeit hat, die Preise in den Filialen für die nächste Woche umzustellen. Da müssen die Mitarbeiter das nicht mehr händisch machen. Macht auch Sinn. Und auch Aldi Nord und Lidl haben uns mehr oder weniger dasselbe geschrieben.
Also kein Dynamic Pricing im Supermarkt auf absehbare Zeit, aber ich merke an, Sie haben gesagt am Tag, also es könnte natürlich irgendwann so sein, dass montags die Erdbeeren mehr kosten als Dienstag. Ist jetzt nur ein Verdacht und eine fiese Unterstellung. Gregor, würdest du sagen, Entwarnung?
Naja, wir haben mit mehreren Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Chitin Acar vom EHI Retail Institut. Das ist ein Forschungsinstitut der Handelsbranche. Wir haben auch nochmal mit Michael Schleusener von der Hochschule Niederrhein darüber gesprochen. Und beide sagen, schwankende Preise im Supermarkt würden zu sehr großen Vertrauensverlusten und wahrscheinlich auch Frustration führen. Wir erinnern uns, Preise haben ja nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine psychologische Dimension. Also wenn sich ein Besuch im Supermarkt anfühlt wie Trading an der Börse, dann stresst und vergrault man damit wahrscheinlich auch weite Teile der Kundschaft.
Und dazu kommt, also rechtlich wäre das schon ziemlich kompliziert. Die Frage ist ja auch, was passiert, wenn man ein Produkt in den Wagen legt? Beim Bezahlen hat sich der Preis in der Zwischenzeit aber geändert. Online kennen wir das schon, da ist es kein Problem, weil der Preis im Warenkorb direkt erfasst ist. Im stationären Handel wäre das in der Kasse dann aber eine ziemlich böse Überraschung. Mich würde es nicht wundern, wenn wir dann öfter von Schlägereien und Prügeleien an der Supermarktkasse lesen.
Also die Supermärkte sagen, dynamische Preise im Supermarkt kommen nicht. Ein Forschungsinstitut der Handelsbranche sagt, es kommt nicht. Ein Ökonom sagt, dass es wahrscheinlich nicht kommt, weil es psychologisch und rechtlich enorm heikel wäre.
Dann sind wir fertig, oder?
Nein. Und zwar das jetzt auch mit einem Ausrufezeichen versehen. Jetzt kommen wir nämlich an den Punkt der Recherche, der für uns so etwas wie der Knackpunkt war. Weil wir gemerkt haben, ob die Preise im Supermarkt bei Konzerten oder sonst wo dynamisch angepasst werden oder auch nicht, das ist vielleicht gar nicht die entscheidende Frage für uns als Verbraucher. Sondern wer entscheidet eigentlich über die Preisgestaltung? Menschen oder ein Algorithmus? Und was hat ein Buch über die Genetik von Fliegen, das auf Amazon mal für 23 Millionen Dollar von zwei Händlern gehandelt wurde, damit zu tun? Und das ist wirklich eine irre Geschichte, über die wir bei der Recherche quasi nebenbei gestoßen sind, zu der wir dann auch nur so nebulöse Anekdoten gefunden haben. Also in einem Artikel von ZDF heute wird eine Verbraucherschützerin zum Beispiel in Bezug auf dynamische Preise so zitiert.
Es gibt ein berühmtes Beispiel von einem antiquarischen Buch, für das online am Ende 23 Millionen Dollar aufgerufen wurden.
Und Leute, ich würde sagen, das ist ein Hinhörer. Was ist denn das jetzt für eine Story? Eine ähnliche Andeutung haben wir auch in einem anderen Artikel gelesen. Wir haben uns daher mal auf die Suche nach diesem ominösen Buch bzw. der Geschichte dahinter gemacht und sind in den Untiefen des Internets auf einen Blog-Eintrag aus dem Jahr 2011 gestoßen von Michael Eisen, einem Evolutionsbiologen, der an der Universität Berkeley in Kalifornien mit seinem Team zu Fliegen forscht. Und wir haben ihn jetzt 15 Jahre später gesprochen. Denn Eisen ist damals auf etwas gestoßen, das eine wirtschaftswissenschaftliche Grundsatzdiskussion ausgelöst hat. Und das einfach nur, weil er für seine Arbeit ein paar Illustrationen aus dem Buch The Making of a Fly, The Genetics of Animal Design gebraucht hat. Einem knapp ja, so 200 Seiten langen Standardwerk der Evolutionsbiologie mit blauem Einband und Fliegenskizze auf dem Cover aus dem Jahr 92.
And this book is a classic
Das Buch ist ein Klassiker, sozusagen die Bibel in Sachen Entwicklungsbiologie der Fliege. Wir hatten davon keine eigene Ausgabe, deshalb hat meine Mitarbeiterin online danach gesucht. Und sie hat auch was gefunden und mir das gezeigt. Und ich dachte, okay, das ist seltsam.
Seine Mitarbeiterin hat das Buch nämlich bei einem Händler auf Amazon gefunden und schickt Michael Eisen einen Screenshot von dem Inserat. Preis? 1,7 Millionen US-Dollar für ein ganz gewöhnliches Fachbuch aus dem Jahr 1992 über die Entwicklung von Fliegen.
Hab ich. Ich könnte jetzt natürlich so einen Witz machen. Ich hoffe, das Buch ist aus Gold. Naja, aber man kennt es ja auch so, ne? Wenn einem die Preise auf Amazon irgendwie manchmal komisch vorkommen. Also denkt sich Michael, das muss er unbedingt seinem Kollegen Peter Lawrence erzählen, der das Buch geschrieben hat und sich wahrscheinlich über den Geldsegen freuen würde.
And I went to send the screenshot to the author, Peter Lawrence. And when I went, the price was higher.
Innerhalb weniger Stunden hatte das Buch, das ja schon über 1,5 Millionen Dollar gekostet hat, sich nochmal im Preis erhöht.
Mysteriös.
Und dann fällt Michael auch noch etwas auf. Es gibt ein zweites Inserat für das Buch von einem anderen Anbieter, einem deutlich größeren Händler mit massenhaft positiven Rezensionen. Und dieses Exemplar kostet sogar nochmal mehr als das erste. Genauer gesagt 2.198.177,95 $. Und dieser Moment, der triggert den Wissenschaftler in ihm.
I noticed that there was a second copy of it that was also really expensive.
Ich wollte dann einfach nur verstehen, was da los ist. Denn diese Preise waren echt komisch. Da war ja nicht einfach der Preis auf 1,5 Millionen Dollar festgesetzt, sondern es war ganz genau, bis auf den Cent. Deshalb habe ich das dann verfolgt. Und ich habe gesehen, bei beiden Inseraten, bei beiden Büchern, da ändern sich jeden Tag die Preise. Aber nicht gleichzeitig, sondern immer jeweils zu einer bestimmten Zeit am Tag. Nach einer Weile war mir klar, das passiert automatisiert.
And it was clear after a while that there were two automated processes going on and that they were both responding to each other.
Und da erkennt Michael über die nächsten Tage, in denen die Preise Tag für Tag steigen, ein Muster. Der eine Anbieter setzt seinen Preis täglich auf 99,83% des Konkurrenzpreises, also immer einen klitzekleinen Tick günstiger. Der andere, deutlich größere Händler mit auch mehr positiven Rezensionen wiederum, auf das 1,27-fache.
And that was just went on for, I don't know, for 10 days or something, each time escalating until it reached about $23 million.
Ja, ich hoffe, dass niemand wirklich dringend dieses Buch brauchte, weil dann wird's teuer. Der Evolutionsbiologe Michael Eisen beobachtet also in Echtzeit, wie zwei Algorithmen da freidrehen und Preispingpong miteinander spielen. Das Buch The Making of a Fly erschien 1992, normalerweise halt echt nur für ein paar Dollar zu haben, innerhalb von 10 Tagen im Preis auf über 23 Millionen Dollar hochgeschraubt wird. Und Michael Eisen, der schweigt und genießt. Wissenschaftler, man muss sie lieben. Er will dieses Experiment, das er da gerade live beobachtet, bloß nicht abbrechen.
I remained completely quiet about this while it was happening because I wanted to see where it went.
Ich hatte damals sogar einen Freund bei Amazon, aber ich dachte dann, nee, dem sage ich jetzt mal noch nichts davon, sondern erst wenn alles vorbei ist.
But then eventually I don't know which one of the authors noticed it and then dropped back to, I don't know, $8 or something. It's probably where it should have been all along.
Irgendwann bemerkt also einer der Verkäufer, was sein Algorithmus da treibt und beendet die ganze Nummer. Der Preis fällt wieder auf $8, also $8 hinunter.
Plus Versandkosten natürlich, ne?
Genau, plus Versandkosten $3,99. Jetzt könnte man sagen, das war halt ein Bug. Das waren einfach zwei schlecht programmierte Algorithmen, die zur falschen Zeit am falschen Ort aufeinander trafen. Aber Michael Eisen sieht das anders.
I wouldn't even say this was a bug, right? Like,
beide Anbieter haben nach einem Algorithmus gearbeitet, den sie für sich selbst als hilfreich gesehen haben. Klar, es ist dann aus dem Ruder gelaufen, denn zu dem Preis würde ja niemand jemals dieses Buch kaufen. Aber es fühlte sich an wie ein kleiner Einblick in die Zukunft. Ein bisschen so wie hier bei uns im Labor, wo wir die frühe Entwicklung von Fliegen untersuchen. Das fühlte sich an wie die frühe Entwicklung von Bots.
Ziemlich poetisch, finde ich. Für Michael war das also wie ein kurzer Blick in die Zukunft, a window into the future. Damals im Jahr 2011. Er hat darüber einen Blog-Eintrag geschrieben und aus dieser seltsamen Ecke des Internets heraus, dem Blog eines amerikanischen Fliegenforschers, hat sich die Geschichte verbreitet und taucht heute teilweise sogar in Ökonomievorlesungen als Anekdote auf.
Die Frage ist nämlich, und dafür dient der Fall von dem Fliegenbuch sozusagen als warnendes Beispiel, was ist, wenn Algorithmen die Preise für Unternehmen optimieren und festlegen? Und was, wenn diese Algorithmen auch deutlich schlauer sind als dieser primitive Algorithmus, auf den Michael Eisen da gestoßen ist? Was, wenn zum Beispiel die KI-Agenten von konkurrierenden Unternehmen lernen, dass es profitabel ist, parallel zueinander die Preise hochzuschrauben?
Ja, das ist dann das Ende von so Sparfüchsen wie mir. Und das Entscheidende dabei ist, diese Systeme, die müssen gar nicht direkt miteinander kommunizieren. Die können unabhängig voneinander lernen durch sogenanntes Reinforcement Learning, also durch Ausprobieren und Anpassen, dass ein leicht höherer Preis dann am meisten bringt, wenn der andere eben nachzieht.
Dieses Szenario ist in der Forschung seit einigen Jahren bekannt und es hat einen Namen, Silent Collusion, also stille Absprache. Da wird also ein Kartell geformt, und zwar ganz ohne Handschlag, ohne Meeting, ohne böse Absicht, einfach weil Algorithmen lernen, was sich am meisten für ihr Unternehmen rechnet. Und darüber haben wir mit Justus Haukapp gesprochen, einem der bekanntesten Wettbewerbsökonomen in Deutschland. Und dafür haben wir natürlich auch erstmal getestet, ob er das Buch The Making of a Fly zufällig kennt. Also Bo, du siehst es jetzt gerade. Ich bin ja mittlerweile auch stolzer Besitzer dieses fast schon berühmt gewordenen Buches.
Und hoffentlich nicht um 23 Millionen Dollar ärmer.
Tatsächlich hat mich Justus Haukapp das auch gefragt, als ich ihm das Buch in die Kamera gehalten habe.
Leider ist das verschwommen. Ich kann nichts erkennen. The Making of a Fly. Das ist dieses legendäre Buch, was mal ein paar Milliarden Euro oder ich weiß nicht, wie viel. Also irgend so einen abstrusen Preis bei Amazon war es, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie viel haben sie dafür bezahlt für das Buch?
Ja, er war dann auch beruhigt, dass ich hierfür nur 15 Euro bezahlt habe.
Ah, also nicht ein paar Millionen.
Ja, man kennt die Geschichte von Michael Eisens Blog, der ja irgendwie auch zum Teil einer größeren Debatte geworden ist.
Ja, das ist ein Riesenthema, ob algorithmische Preisbildung zu kartellähnlichen Ergebnissen führt. Das sind ja keine echten Kartelle in dem Sinne, dass da keine Absprache stattgefunden hat, aber das ist ein Riesenthema schon seit einigen Jahren. Da gibt es Literatur, da sieht man auch, dieses algorithmische Preisbildung kann preistreibende Effekte haben. Muss es aber nicht, weil es auch immer wieder den Anreiz gibt, aus dem Kartell auszubrechen und abzuräumen, quasi den Markt. Aber es gibt schon Befunde, die zeigen, dass da eine neue Gefahr entsteht.
Und dann wäre das ja auch ein Fall für das Wettbewerbsrecht.
Ja, die Unternehmen, die können sich nicht drauf zurückziehen. Das war der Computer. Ja, also diese Ausrede gilt nicht, kann man sagen. Also die Unternehmen sind dafür verantwortlich, welche Software oder welche Tools sie nutzen. Ja, und man kann nicht sagen, wir haben uns nicht am Kartell beteiligt, der Computer hat es gemacht. Ja, so leicht kommt man aus der Nummer nicht raus.
Und das treibt auch Michael Eisen bis heute noch um. Was passiert, wenn die Algorithmen viel ausgeklügelter sind als das, was er damals beobachtet hat? Wenn sie wie bei Uber zum Beispiel in Echtzeit Daten erfassen, um vielleicht noch einen Penny mehr aus dem Konsumenten rauszuholen, beziehungsweise die Modelle von Unternehmen so intelligent sind, dass sie lernen, dass es sich lohnen kann, die Preise parallel hochzuschrauben.
That's kind of how I...
Ich dachte, sie finden bestimmt noch einen Weg, wie es besser geht. Haben sie ja auch. Und die Konsumenten sitzen dabei immer am kürzeren Hebel. Es ist erschreckend.
Bo, du weißt ja, ich habe tatsächlich ja schon zwei kleine Kinder, unter anderem einen 4-jährigen Sohn. Und der hat eine Freundin und die war gestern zu Besuch. Und dann habe ich der erzählt von so, ja, wie erklärt man das einem Kind? Zwei Robotern, die im Internet gegenseitig die Preise hochschrauben, bis so ein besonderes Buch total viel wert war. Und da war ihre Anmerkung dazu, weißt du, warum die Roboter das gemacht haben? Weil die das Buch selber haben wollen.
Ist richtig süß, ist wirklich, wirklich richtig süß.
Naja, wir haben jedenfalls gelernt, was ein Besuch auf dem Mittelaltermarkt, Tickets for Oasis und ein Buch übers Fliegen gemeinsam haben. Sie erzählen nämlich irgendwie schon etwas darüber, wie Preise entstehen und welche Preismacht Algorithmen ausüben können.
Ja, wir können festhalten, Dynamic Pricing, das gab es eigentlich schon immer. Lange Zeit war es aber out. Die Markenartikel haben für feste Preise gesorgt und die technischen Möglichkeiten für dynamische Preisanpassungen, die waren begrenzt. Aber durch den technologischen Fortschritt erlebt Dynamic Pricing seit ein paar Jahrzehnten wieder ein ziemliches Revival und breitet sich in immer mehr Bereiche unseres alltäglichen Konsums aus.
Aber eben auch nicht in alle. Also dass Supermärkte jetzt zum Beispiel die Bierpreise in Reaktion auf ein gewonnenes oder verlorenes Fußballspiel anheben, das ist eher unwahrscheinlich, zumindest auf absehbare Zeit. Und das wird dann wohl auch nicht flächendeckend so passieren. Wahrscheinlich versuchen die es dann eher über Apps zu lösen, dass man da dann irgendwie individuelle Angebote als Push-Nachricht aufs Handy kriegt und die Preise dann dort angepasst sind. Das glaubt zumindest Michael Schleusner, mit dem wir gesprochen haben. Das nur vielleicht als kleine Info, was mit Dynamic Pricing im Supermarkt vielleicht passiert.
Ja, und viel entscheidender ist wahrscheinlich ohnehin die Frage, könnte da ein Machtungleichgewicht zwischen uns als Konsumenten und den Unternehmen entstehen, wenn die Tools, die die Unternehmen nutzen, sich ein kleines bisschen verselbstständigen und da ihr eigenes Ding machen?
So, und jetzt hoffen wir natürlich, dass euch diese Frage nicht nachts noch wach hält und irgendwie im Kopf herumschwirrt, wie so eine kleine Stubenfliege, die euch, wo wir es jetzt schon Fliegen hatten, irgendwie nachts im Zimmer einfach nicht in Ruhe lassen will.
Oder so eine Mücke.
Ja, fiese Mücke. Aber die sind vielleicht genetisch nicht so interessant wie die Stubenfliege. Also Fliegen scheinen irgendwas sehr Interessantes zu haben, habe ich irgendwie auch gelernt in diesem ganzen Rechercheprozess. Autoren dieser Folge waren Gregor Lischka und
Burchan Kim, Produktion von Shukri Gussmann.
Und die Redaktion hatte Michael Bödecker. Und damit sagen wir
tschüss. Ciao
und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.